Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasser ist Leben, diesen Spruch kennt mittlerweile jeder. Und trotzdem vergessen wir das oft und nutzen unsere Flüsse, Seen und Grundwasserreserven ungehemmt. Dabei ist deren Wasserqualität ständig gefährdet und deren Wassermenge durch Nährstoffeinträge, Mikroverunreinigung und schlussendlich durch den Klimawandel. Inmitten dieser Herausforderung gibt es aber eine Lösung, die so alt ist wie das Leben selbst. Mikroalgen. Diese unscheinbaren Einzeller können der Schlüssel zu einer neuen Art der ökologischen Gewässersanierung sein. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Episode von Wasserkünste spreche ich mit einem promovierten Umweltwissenschaftler über seine Leidenschaft für interdisziplinäre Forschung, seine Faszination zum Medium Wasser und den Schnittstellen von Biotechnologie, Gewässerökologie und Nachhaltigkeit. Sein Fokus liegt auf der Nutzung von Mikroalgen zur Reinigung belasteter Gewässer, sei es in industriellen Kläranlagen, in der Landwirtschaft oder in künstlichen und in natürlichen Gewässern. In seinen Forschungsprojekten verknüpft er biologische Prozesse mit technischen Innovationen und bringt so Wissenschaft und Praxis zusammen. Dafür hat er sogar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ein Unternehmen gegründet. Was ihn antreibt? Die Vision, dass Wasserreinigung nicht nur ein notwendiger Prozess sein muss, sondern auch ein natürlicher. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, wer das Wasser versteht, versteht die Welt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Jannik Durchgraf.
Und hatte darum schon immer eine große Bindung zum Meer, wie man hier in Norddeutschland hatte die Möglichkeit, dreimal auf den Forschungsschiffen mitzufahren, zweimal davon über den kompletten Atlantik. Und quasi in der Wasserreinigung nehmen die Algen die Nährstoffe aus dem Abwasser auf, binden sie in ihrer Biomasse. Und man kann die Algen dann wiederum nutzen, um eine landwirtschaftliche Fläche zu düngen. Und wenn wir dann die Nährstoffe in Algen binden und sie wieder in die Landwirtschaft bringen, dann haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Dann hat es große Vorteile, wenn man ein sauerstoffangereichertes Wasser in die Vorflut gibt und nicht wie durch die Bakterien im Klärwerk ein sauerstoffabgereichertes Wasser. Sind Sie im Schluss gekommen, dass Photobioreaktoren ungefähr vergleichbar sind mit konventionellen Solarthermieanlagen. Und wenn man dann diese Summe der Produkte und Synergien sieht, dass man Sauerstoff hat, dass man eine Wärme produziert, eine wertige Biomasse und dann auch noch Wasser reinigt, dann wird da ein Geschäftsmodell draus, das tragfähig und meiner Meinung nach hochinteressant ist.
Moin Jannik, wie geht's dir und was machst du gerade?
Moin Jörg, mir geht's gut. Ich bin schön in die Woche gestartet. Ich bin gerade tatsächlich bei einem Kunden von mir an einem Projektstandort. Und wir hatten heute Vormittag eine Gruppe internationaler Studierender von der Technischen Hochschule Lübeck hier aus 4 verschiedenen internationalen Studiengängen und haben hier unseren Projektstandort und die Themen, die wir bearbeiten, präsentiert.
Was sind das für international Studierende?
Die Hochschule Lübeck ist sehr engagiert, internationale Studiengänge aufzubauen und hat sich da mit verschiedenen Universitäten zusammengeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich die Bezeichnung noch komplett zusammenkriege. Es waren auf jeden Fall Studierende der Technischen Naturwissenschaften von der Hochschule Lübeck da. Dann 2 Studiengänge Wassermanagement. Einer läuft zum Teil in China, die ersten Semester, und die zweiten Semester dann hier an der Hochschule Lübeck. Dann waren Studierende aus einem Erasmus Mundus Studiengang da. Es ist ein Masterstudiengang und Studierenden absolvieren jedes Semester in einem unterschiedlichen Land. Die sind in Polen, an der Algarve in Portugal, in Belgien und in Lübeck auch. Das hat sich jetzt gerade überschnitten, dass all die Studiengänge gerade bei Norbert Reintjes Kurse belegt haben. Und da waren heute ungefähr 30 Studierende hier.
Aus welchen Ländern?
China, auf jeden Fall einige. Indien und Pakistan waren mit dabei. Lateinamerika, aber da weiß ich nicht welches Land. Sehr international.
Lief dann alles auf Englisch wahrscheinlich?
Ja, das war dann komplett auf Englisch. Wobei dann zwischendurch Gespräche auch mal auf Deutsch, aber die Präsentation war in Englisch.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Allerdings meine Zuhörer oder unsere Zuhörer in diesem Fall kennen dich noch nicht. Wer ist Jannik Durchgraf?
Ich bin geboren, aber auch quasi wirklich nur geboren in Bielefeld und bin dann in Kiel aufgewachsen, beziehungsweise einem Randdorf von Kiel. Und bin hier in Kiel zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und dann auch mein gesamtes Studium in Kiel verbracht, was eigentlich für Wissenschaftler sehr ungewöhnlich ist, ohne Ortswechsel. Und dann habe ich hier in Kiel Biologie im Bachelor und im Master studiert und dann tatsächlich auch noch eine Promotion dran gehängt und bin damit jetzt seit Anfang des Jahres tatsächlich erst offiziell fertig und habe mich auch zum Ende meiner Promotionszeit hin selbstständig gemacht.
Der Weg war ja doch ein bisschen länger. Du hast ja einen kleinen Umweg gemacht, bis du zur Promotion gekommen bist. Was hast du gemacht?
Das stimmt. Ich habe, vielleicht fange ich mal früher an, ich hatte schon immer ein relativ großes Interesse an Wasser. Bin in meiner jüngeren Schulzeit viel geschwommen, hatte dann über meine Schule hier in Kiel als Sailing City Kiel die Möglichkeit, in der Oberstufe Segeln als Schulsport zu wählen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und hatte darum schon immer eine große Bindung zum Meer, die man hier in Norddeutschland viele Menschen, würde ich sagen, haben. Und habe dann im Bachelorstudium angefangen, fürs GEOMAR zu arbeiten, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Hat da tolle 5 Jahre nebenbei als studentische Hilfskraft gearbeitet, was mir auch viel ermöglicht hat. Ich hatte die Möglichkeit, 3-mal auf den Forschungsschiffen mitzufahren, 2-mal davon über den kompletten Atlantik. Konnte auch mehrere Monate in Peru arbeiten bei einem Forschungsprojekt und habe dann aber im Masterstudium festgestellt, dass ich gerne weg möchte von der Grundlagenforschung hin zur angewandten Forschung. Gar nicht, weil ich die Grundlagenforschung nicht für wichtig halte. Ich habe mir ungefähr 5 Jahre lang die Zooplanktonbewegung im mittleren Atlantik angeguckt. Ein spannendes Thema, eine der größten Biomassewanderungen auf diesem Planeten. Allerdings muss man schon eine sehr weite Kette spannen, wenn man jemanden, der vielleicht auch fachfremd ist, dann noch erklären möchte, wann diese Forschung denn tatsächlich einen reellen Nutzen für die Menschheit hat. Das hat mich dann bewegt, zum Ende meines Masterstudiums hin zurück an die Uni zu wechseln, als Nebenjob in die Arbeitsgruppe von Professor Rüdiger Schulz. Habe dort im ersten Schritt ein Praktikum absolviert und über dieses Praktikum und einen weiteren Studentenjob hat sich das dann dazu ergeben, dass ich meine Masterarbeit in der Gruppe gemacht habe und auch zur Promotion dort geblieben bin.
Nun hast du ja deine Faszination zum Wasser und deine Bindung zum Wasser schon kurz angesprochen. Was fasziniert dich konkret am Wasser?
Zum einen treibe ich einfach sehr gerne Sport am Wasser und fühle auch immer eine gewisse Art von Entspannung, wenn ich mich am oder auf dem Wasser beweg. Und zum anderen, ich tauche und schnorchel auch sehr gerne. Und ich finde, wenn man taucht, einfach den Kopf unter Wasser hält, dann taucht man nochmal in eine ganz andere Welt auch ab, die einfach dem Land so unterschiedlich ist, obwohl es eigentlich sehr ähnlich aufgebaut ist. Und das finde ich sehr spannend.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du auf den Ozeanen der Welt unterwegs warst und dich um Makroalgen gekümmert hast. Und jetzt geht dein Weg weg vom Makrokosmos sozusagen zum Mikrokosmos, was ja unter anderem auch ein Teil deines Unternehmens ist. Und das trägt den etwas sperrigen Namen MIBC. Erklär mal ein bisschen was dazu.
MIBC, das ist quasi die Abkürzung von 3 englischen Wörtern. Zum einen MI für Microalgae, EI für Bioeconomy und CI für Circular Economy. Das sind die 3 Schwerpunkte, in denen ich mich auch basierend auf meine Ausbildung bewege. Und MIBC ist ein Dienstleistungsunternehmen und biete da Unternehmensberatung an. Und das sind eigentlich genau die 3 Tätigkeitsfelder, zu denen ich beraten kann, in denen ich Expertise besitze. Und auch zwar ungefähr in der Reihenfolge tatsächlich. Ich habe die größte Expertise im Bereich Mikroalgen. Danach kommt dann die Bioökonomie, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ich finde es sehr spannend, die Forschung mit dem Angewandten und der Wirtschaft zu verbinden. Und wenn man das mit biologischen Organismen tut, dann ist man sehr schnell in der Bioökonomie. Und ich finde, Circular Economy ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns, glaube ich, in Zukunft auch noch immer mehr begegnen wird. Wir müssen einfach aufhören, eine Wirtschaft oder Produktionsketten linear zu denken, sondern wir müssen anfangen, in Kreisläufen zu denken. Und egal, wo ein Nebenstrom auftritt, kann der auch ein Produkt für einen anderen Prozess sein. Und gerade da sind Mikroorganismen, Mikroalgen besonders geeignet, um diese Nebenströme nutzbar zu machen.
Wen berätst du denn für was in deinem Unternehmen?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe die unterschiedlichsten Aufträge. Ich habe mir schon länger Gedanken darüber gemacht und konnte mir gut vorstellen, eine selbstständige Tätigkeit aufzubauen. Habe auch in meinem Studium schon Kurse in die Richtung belegt, aber zu der Zeit noch selten eine konkrete Idee gehabt. Und zum Ende meiner Promotion hin ist dann ein Unternehmen aus meinem Netzwerk auf mich zugetreten. Die haben an einem Standort hier in Deutschland im großen Stil Mikroalgen, in dem Fall Cyanobakterien, Spirulina produziert. Und die hatten ein Problem in ihrer Produktion. Die haben einfach nicht die Mengen produziert, von denen sie eigentlich ausgegangen sind und die theoretisch möglich wären, und haben Expertise gesucht, jemanden, der ihnen helfen konnte, woran es prozesstechnisch liegen könnte. Und das war dann der erste Auftrag quasi, und um den abzurechnen, habe ich diese Selbstständigkeit gegründet und habe dann schnell gemerkt, dass es in diesem Bereich und auch anderen durchaus Bedarf an Expertise in Unternehmen gibt. Ich bin dann nebenbei über eine Anfrage dazu gekommen, einen Förderantrag zu schreiben für ein Unternehmen, was auch ein wichtiger Teil ist. Forschung in jedem Bereich muss finanziert werden und nur die wenigsten Unternehmen können Forschungsfinanzierung komplett alleine stemmen. Darum gibt es Förderprogramme, und gerade das Schreiben von Anträgen hat aber schon auch den Charakter des Schreibens einer wissenschaftlichen Arbeit, finde ich. So bin ich dann eigentlich quasi in die Fördermittelakquise gerutscht. Ich hatte jetzt auch zwei Aufträge, da habe ich tatsächlich für eine Kollegin in einer Workshop-Reihe Vorträge gehalten. Das ist auch durchaus möglich. Und jetzt die nächsten Aufträge drehen sich darum, Photobioreaktoren zu konzipieren und auch zu konstruieren im Endeffekt. Ja, also da kann jeder Auftrag tatsächlich ganz unterschiedlich sein, und bei Anfragen gehe ich quasi immer als erstes in mich und versuche für mich zu beantworten, ob ich wirklich in dem Bereich unterstützen kann. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich auch kompetent unterstützen kann, wenn ich einen Auftrag annehme. Dann bin ich aber gern offen, themenoffen in diesem Bereich zu arbeiten.
Du hast gerade ein Stichwort genannt, Photobioreaktoren. Erklär das bitte mal kurz.
Also das setzt sich aus zwei Begriffen oder eigentlich aus drei Begriffen zusammen. Bio kommt von Organismen, die in sogenannten Reaktoren kultiviert, also gezüchtet werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Bakterien ausgeht, die man in der Regel auf einem Nährmedium züchtet, in Dunkelheit, dann nennt man das Ganze nur Bioreaktoren. Und Photobioreaktoren sind eigentlich eine Unterkategorie davon für eben Mikroalgen und Cyanobakterien. Denn diese Organismen betreiben, wie auch die Pflanzen an Land, Photosynthese, um Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu fixieren und zu Zuckern umzubauen. Und dafür müssen sie eben mit Licht versorgt werden. Und das stellt nochmal ganz besondere Ansprüche an solche Bioreaktoren.
Es kommen immer wieder die Mikroalgen und die Algen bei dir durch. Die scheinen dich ja schon sehr gefesselt zu haben.
Also zum einen finde ich Mikroorganismen sehr, sehr spannend, weil sie sind zwar klein und man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen, aber dafür gibt es bei den unterschiedlichen Mikroorganismen ein ganz, ganz großes Potenzial, was man biotechnologisch nutzen kann und was wir auch in vielen Fällen großtechnisch-biologisch nutzen. Wenn wir zum Beispiel nur ans Bierbrauen denken, das ist, glaube ich, immer ein ganz klassisches Beispiel, was viele als einen alten Traditionsberuf ansehen. Und neumodern würde man aber eigentlich sagen, es ist ein biotechnologischer Beruf. Das waren jetzt Hefen und damit Pilze und keine Algen. Bei Algen kommt noch mit dazu, und gerade bei Mikroalgen, dass sie Primärproduzenten sind. Das heißt, durch ihre Photosynthese-Tätigkeit bauen sie Biomasse quasi aus CO2 aus der Luft auf. Und fast ausschließlich alles, was danach in einem Ökosystem kommt, von kleinen Krebsen über Fische, über Quallen, über die Bakterien, die am Boden leben und organische Materie zersetzen, alles baut auf der organischen Materie auf, die von Mikroalgen oder Algen gebildet wird.
Sind das überwiegend die marinen Mikroalgen, die dich interessiert, oder Süßwasser?
Im Moment in der Wasserreinigung, in der ich viel tätig bin, sind es die Süßwasseralgen. Oder das kommt daher, dass ein Großteil der Wasserströme, die wir reinigen möchten, oder der Ökosysteme, die wir renaturieren möchten, Süßwasserökosysteme sind. Wobei ich meine Tätigkeit gar nicht darauf beschränke. Also ich arbeite tatsächlich auch mit marinen Mikroalgen. Das wird zum Beispiel dann in der Aquakultur interessant, denn ganz viele der Speisefische, die in Europa präferiert konsumiert werden, sind eben marine Arten. Und wenn man dementsprechend mit Mikroalgen deren Prozesswasser reinigen möchte, dann muss man auch auf marine Mikroalgen zurückgreifen.
Nun hast du im Gespräch gerade schon einen Namen genannt, Professor Rüdiger Schulz, und gerade noch mal so ein bisschen die Abwasserreinigung, und da komme ich automatisch natürlich auf ein Projekt, das ihr zusammen, glaube ich, ins Leben gerufen habt oder zusammen betreut, am Plöner Klärwerk. Da habt ihr sozusagen das Plöner Klärwerk in eine Vorreiterrolle der Abwasserreinigung gepusht.
Ein bisschen, ja. Tatsächlich, das habe ich heute Morgen auch schon den Studierenden erzählt. Vielleicht kann ich einmal erzählen, wie ich so ein bisschen in die Wasserreinigung reingerutscht bin. Und zwar fing das Ganze tatsächlich an in meinem Masterstudium zwischen Praktikum und Masterarbeit. Zu der Zeit in der Arbeitsgruppe von Professor Rüdiger Schulz hat eine Kollegin von mir gearbeitet, mit der ich auch immer noch zusammenarbeite, Dr. Ruth Gingold. Und die hat gerade angefangen, in der Arbeitsgruppe ein Aquaponiksystem aufzubauen. Also Kombination aus Fischzucht und Pflanzenzucht. Für diese Hydroponik hat sie Karpfen bestellt als Fische. Und da wurden uns überraschenderweise zu viele geliefert. Und dafür war das System eigentlich zu klein. Und dann kam zu der gleichen Zeit ein weiterer Kollege, Dr. Nils Holm, der eine bestimmte Art der Algenselektion und dazugehöriger Photobioreaktoren entwickelt hat und hat einen Prototyp eines solchen Bioreaktors zur Arbeitsgruppe gebracht. Und dann hat sich für die Masterarbeit sehr spontan und schnell ergeben, doch diese Systeme zu kombinieren. Und das, was Gingold im Gewächshaus mit Pflanzen gemacht hat, das Wasser aus der Fischaquakultur mit Pflanzen zu reinigen, dass ich das vorm Gewächshaus mit Mikroalgen probieren könnte. So bin ich eigentlich erstmal dazu gekommen. Und dann ist quasi das Spezielle, mit dem auch ich und auch immer noch weitere andere Kollegen auf der Kläranlage Plön, ist das zum Beispiel Ingmar Hofmann und in Laboren auch Cedric Hering und Nadine Südow. Mit denen allen haben wir mit einem bestimmten System gearbeitet. Und zwar hat Nils Holm einen Weg gefunden, Algen so zu selektieren, auf natürliche Art und Weise, dass sie schnell sedimentieren. Und diese schnelle Sedimentation ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir darüber nachdenken können, kommerziell mit Mikroalgen Wasser zu reinigen. Der Grund dafür ist relativ leicht zu erklären. Wenn man eine wirklich, wir nennen es dicke, also grüne Algenkultur mit viel Biomasse vor uns haben, dann sehen wir vielleicht, haben wir vielleicht so ungefähr 6 Gramm Algen pro Liter Wasser. Also 6 Gramm Algen und 994 Gramm Wasser. Und wenn man jetzt Wasser reinigen möchte, dann muss man diese Algen irgendwann vom Wasser trennen. Und das ist ein unglaublich kostenintensiver Schritt. Und dadurch, dass wir mit sedimentierenden Algen arbeiten, wird dieser Schritt quasi kostenfrei von der Gravitation übernommen.
Was macht ihr mit den Sedimenten?
Die Sedimente, das ist eine Biomasse, die auch eine gewisse Wertigkeit hat. In unserem Fall ein bisschen spezieller und schwieriger, weil diese sedimentierenden, wir nennen sie immer sedimentierenden Algen, es ist tatsächlich eine Mischung aus mehreren Algen und mehreren Bakterien und die Mischung verändert sich in sich auch immer ein bisschen. Dementsprechend kann man diese Algen nicht wie sonst unialgale Kulturen, eine Algenart, die genutzt werden, um hochwertige Produkte zu generieren. Damit ist die Biomasse nicht vergleichbar, aber nichtsdestotrotz hat sie einen Wert. Wenn wir zum Beispiel auf eine Kläranlage arbeiten, dann können wir damit immer noch in die landwirtschaftliche Verwertung gehen. Quasi in der Wasserreinigung nehmen die Algen die Nährstoffe aus dem Abwasser auf, binden sie in ihrer Biomasse. Und man kann die Algen dann wiederum nutzen, um eine landwirtschaftliche Fläche zu düngen. Dafür Algen zu nutzen, hat verschiedene Vorteile. Und dann sind wir auch wieder bei Kreislaufwirtschaft im weitesten Sinne. Denn dann wird ein Nährstoffkreislauf geschlossen.
Welche Vorteile hat das Düngen mit Algen?
Algen enthalten zum einen Nährstoffe, was als Dünger ganz, ganz elementar ist. Algen haben aber auch das Potenzial, andere Stoffe zu generieren, zum Beispiel Phytohormone zu bilden, Gibberine, Auxine, die das Pflanzenwachstum fördern. Zum anderen gelten Algen als Bodenverbesserer generell. Das heißt, dadurch, dass man nicht mineralische Düngemittel, sondern wirklich eine organische Alge in den Boden bringt, wird die normale Mikrobiologie im Boden belebt und es führt zu einem gesünderen Boden.
Dann haben wir jetzt quasi die Schnittstelle zwischen aquatischem und terrestrischem System geschlagen.
Und den Kreislauffluss der Nährstoffe, das finde ich immer ganz interessant. Denn viele der Nährstoffe, die in einer Kläranlage ankommen, die kommen von uns Menschen und die nehmen wir über unsere Nahrung auf, die in der Regel aus der Landwirtschaft kommt. Und wenn wir dann die Nährstoffe in Algen binden und sie wieder in die Landwirtschaft bringen, dann haben wir einen geschlossenen Kreislauf.
Wenn ihr diese Algen einsetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, das Abwasser kommt aus der Kläranlage, muss jetzt nochmal gereinigt werden, geht in große Behälter, Bassins, wie auch immer, da sind eure speziellen Algen drin, die machen ihren Job und hinten kommt das saubere Wasser wieder raus. Werden die Algen dann abfiltriert oder passiert es schon, dass dann Algen auch wo auch immer in den Vorflut oder sowas mitgehen und was kann daraus entstehen? Also sind das spezielle Algen, die nur in dem Reaktor drin bleiben sollen oder sind es Algen, die im Prinzip überall vorkommen und ihr konzentriert sie einfach an einer Stelle?
Also im Prinzip läuft es genauso ab, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn man sich so einen Bioreaktor vorstellen möchte, dann sind es in unserem Fall keine großen Gefäße, sondern quasi lange Röhrensysteme aus Glasröhren, wo die Algen optimal mit Sonnenlicht versorgt werden, damit sie wachsen können. Und dann trennen wir die Algen vom Wasser quasi über Sedimentation. Vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen, dass wir dann einen großen Zylinder haben. Da speisen wir in der Mitte ungefähr das Wasser ein, was aus unseren Glasröhren kommt. Und die Algen sedimentieren in den unteren Teil des Zylinders und werden zurück in die Röhren gepumpt. Und am oberen Teil des Zylinders ist ein Überlauf und da fließt, das hast du auch schon ganz richtig gesagt, nicht 100% algenfreies Wasser ab, sondern zu 99,99%. Aber die ein oder andere Zelle hüpft dann immer mal mit rüber in die Vorflut. Das ist in dem Fall der Algen, mit denen wir arbeiten, aber tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Die Algen, mit denen wir arbeiten, die stammen alle aus Gewässern hier in Norddeutschland. Für einen Kunden habe ich tatsächlich eine neue Mischung von sedimentierenden Algen erstellt, eben weil wir hier in der Fischproduktion arbeiten und wir da keine Algen verwenden wollten, die irgendwie mal auf einer Kläranlage gelebt haben. Das ist rechtlich und auch einfach, das passt nicht. Und tatsächlich sammeln wir dafür Proben aus unterschiedlichen Gewässern und üben dann einen gewissen Selektionsprozess aus, damit diese Algen eben schnell sedimentieren. Und das heißt aber, jede Alge, die in unseren Photobioreaktoren rumschwimmt, kann man auch in so ziemlich jedem See, jeder Pfütze hier in Norddeutschland finden. Da müssen wir uns da auch überhaupt keine Gedanken machen, dass wir gebietsfremde Arten zum Beispiel verschleppen.
klingt nach einem fantastischen System. Dann hast du ja gerade schon erzählt, dass es ein photobiologisches System ist, das heißt also auf Licht angewiesen. Und jetzt höre ich schon die Kritiker, die sagen, ja, dann lass uns doch bei der Chemie bleiben, die funktioniert immer, auch wenn es draußen regnet oder wenn es bewölkt ist, genauso wie bei der Solarthermie oder beim Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. Die brauchen ja Licht und dann funktioniert das mal und mal funktioniert es nicht und dann haben wir doch dreckiges Wasser im Vorfluter und das wollen wir ja nicht. Wie kannst du sowas entkräften?
Das ist genau richtig und da würde ich noch einmal ein kleines Stück ausholen. Wenn wir uns einen Großteil der Mikroalgenkultivierung, die weltweit stattfindet, angucken, dann zielt diese Kultivierung darauf ab, eine Alge zu produzieren, die irgendein möglichst hochwertiges Produkt enthält, das man hochpreisig verkaufen kann. Denn, das hast du eben auch schon ganz richtig gesagt, solche Photobioreaktoren sind unglaublich komplexe Geräte, Installationen, die auch mit einem hohen finanziellen Investitionsaufwand einhergehen. Und darum ist es in der Regel, finanziert sich das Ganze nur, wenn man ein hochpreisiges Produkt verkauft. Jetzt ist Wasserreinigen per se keine hochpreisige Dienstleistung. Das muss so günstig wie möglich sein. Und das Ganze funktioniert mit Algen meiner Meinung nach nur, wenn wir versuchen, möglichst viele Synergien, die die Algenkultivierung mit sich bringt, gleichzeitig zu nutzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Algen eben im Wasser Sauerstoff produzieren. Photosynthese, wie auch Landpflanzen, ist Sauerstoff ein Nebenprodukt. Und bei Landpflanzen geht dieser Sauerstoff, ich sage mal, verloren in Anführungsstrichen, weil er direkt in die Atmosphäre abgegeben wird. Mikroalgen produzieren diesen Sauerstoff im Wasser und das heißt, er bleibt erstmal im Wasser gelöst. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir zum Beispiel an die Aquakultur denken, dann kann man brauchen die Fische in der Aquakultur diesen Sauerstoff, um zu atmen. Und auch wenn man an Kläranlagen arbeitet, dann hat es große Vorteile, wenn man ein sauerstoffangereichertes Wasser in die Vorflut gibt und nicht wie durch die Bakterien im Klärwerk ein sauerstoffabgereichertes Wasser. Dann ist zum Beispiel die Mikroalgenbiomasse immer noch eine hochwertigere Biomasse als die Bakterien im Klärschlamm einer herkömmlichen Kläranlage. Und ein dritter Punkt, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, ich hatte eben schon erklärt, dass die Algen in Glasröhren wachsen und das sind quasi dunkelgrün gefärbte Glasröhren und die sind so ausgerichtet, dass sie optimal von der Sonne beschienen werden, damit eben die Algen möglichst gut wachsen. Und das kennen wir alle, wenn man dunkle Sachen, in dunkle Dinge in die Sonne legt, dann werden die warm. Und das tun diese Photobioreaktoren auch, die nehmen Wärme auf. Das habe ich in meiner Doktorarbeit unter anderem gemessen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Photobioreaktoren ungefähr vergleichbar sind mit konventionellen Solarthermieanlagen, die sich Menschen auf ihr Hausdach setzen. Und auch diese Wärme ist ein handelsfähiges Produkt. Ja, sie entsteht zu Großteilen im Sommer. Aber auch im Sommer haben wir einen Wärmebedarf bei Schwimmbädern. Im Sommer laufen Fußbodenheizungen. Und so hätte man ein weiteres vermarktbares Produkt. Und wenn man dann diese Summe der Produkte und Synergien sieht, dass man Sauerstoff hat, dass man eine Wärme produziert, eine wertige Biomasse und dann auch noch Wasser reinigt, dann wird da ein Geschäftsmodell draus, das tragfähig und meiner Meinung nach hochinteressant ist.
Nun hast du gerade ja schon gesagt, dass die Wasserreinigung eigentlich nichts kosten darf. Muss dann nicht vielleicht auch ein Umdenken stattfinden bei der Gewässerreinigung und bei der Abwasserreinigung, dass wir auf der einen Seite Wasser wertvoller handeln, also ihm auch mehr Wert beimessen und auf der anderen Seite, weil es ein knappes Gut ist, auch das Wasser reinigen höher einpreisen dürfen können?
Eigentlich auch sogar nicht nur dürfen und können, sondern auch müssen. Da gibt es ja auch entsprechende Regularien auf verschiedenen Ebenen. Ich gebe dir insofern recht, dass Wasserreinigung nichts kostet. Das funktioniert nicht. Ich kann aber trotzdem auch verstehen, dass die Reinigung von Abwässern ein Punkt ist, der auf alle Bürger umgelegt wird und dass die öffentlichen Anstalten da dazu gehalten sind, das so rentabel und günstig wie möglich zu machen für alle Bürger. Ich finde, da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, um das zu erklären, aus der Kläranlage raus, tatsächlich auch zu unseren aquatischen Ökosystemen. Denn ich finde, wenn wir über Probleme auf globaler Ebene reden, dann hört man ganz oft Luftqualität, aber die Gewässerqualität, die fällt ganz oft hinten rüber. Und dass auch intakte Gewässerkörper ein wichtiger Aspekt unseres Lebens sind, das fällt manchmal so ein bisschen hinten rüber.
Ja, das stimmt. Da habe ich in einem anderen Podcast mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Gewässerökologen, Klaus van de Weyer, genau zu diesem Thema, wie wichtig eine gute, funktionierende, dauerhaft funktionierende Wasserqualität ist.
Man kann es tatsächlich sogar noch, ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Folge so tief darauf eingegangen seid, aber tatsächlich trägt ein Schutz der aquatischen Ökosysteme auch massiv mit zum Klimaschutz bei. Denn man kann sagen, dass als Faustformel, je mehr Nährstoffe in einem Ökosystem sind, in einem aquatischen, desto mehr Treibhausgase werden ausgestoßen. Und das heißt, wenn man zum Beispiel gegen ein Überangebot von Nährstoffen in aquatischen Ökosystemen vorgeht, dann reduziert man gleichzeitig auch die Emissionen von Klimagasen.
Da sind wir schon bei einem Punkt, der mich im Prinzip bei jeder Episode umtreibt und den ich meinen Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern stelle. Der Klimawandel oder die Klimaveränderung, wie man es auch immer nennen will, wie beeinflusst der deine Forschung?
Mein Geschäftsmodell schon sehr, ich würde sagen nicht massiv, aber es ist ein sehr dominantes Thema, eben weil viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte sich aktuell damit beschäftigen, wie man mit den nicht mehr abwendbaren Folgen, die es schon geben wird, des Klimawandels eben umgeht und wie man unsere biologischen Systeme, unsere Ökosysteme, unsere Landwirtschaft robust macht gegen eben diese Veränderung. Darum ist der Klimawandel immer wieder ein großes Thema. Und wie gesagt, ich selber befürworte auch Möglichkeiten und arbeite auch gerne an Möglichkeiten, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Und dass die Gewässerreinigung kann eben ihren Teil dazu leisten, dass weniger Klimagase produziert werden oder freigesetzt werden in dem Fall. Darum würde ich sagen, es ist schon ein häufig vorkommendes Thema, auch wenn es meine Arbeit immer eher tangiert, als dass es das Hauptthema ist. So würde ich sagen.
Ich spinne jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben eine Erwärmung, es wird immer wasser, die Gewässer werden immer wärmer und wir kommen zwangsläufig auch auf das Thema Neophyten, nicht nur im pflanzlichen Bereich, sondern Neozoten dann natürlich auch. Spielen die unter Umständen für dich auch eine Rolle?
Prinzipiell kann man dazu erstmal antworten, dass die zumindest zunächst wärmer werdenden Temperaturen für die Mikroalgenkultivierung und für das Mikroalgenwachstum in Gewässern förderlich sind. Und zwar Grundweg für alle Mikroalgen. Ob das jetzt gut ist, einige Unternehmen mit Photobioreaktoren, die Algen produzieren, werden sich vielleicht freuen. Touristen, die in einem See baden möchten, in dem das Wasser irgendwann grün ist, die werden sich nicht so sehr freuen. Aber es wird das Wachstum von Algen generell in unseren Breitengraden fördern. So würde ich das sagen. Ob das spezifische Mikroalgenarten sind, die sich dann durchsetzen, das würde ich so gar nicht unbedingt unterschreiben. Es sind vielleicht eher welche, die verloren gehen, weil die Bedingungen zu warm werden. Und bei in warmen Bedingungen die schnell wachsenden Algen dazu überwiegen, die nicht so schnell wachsenden einfach zu überwachsen.
Du hast ja gesagt, dass diese algenbasierten Reinigungsverfahren jetzt mehr oder weniger als Alternative zu den klassischen Verfahren, ich nenne es jetzt mal, ausprobiert werden oder ergänzen.
Eher als Ergänzung. Wir sind nicht so weit, und das möchte ich auch nicht versprechen, dass wir komplette Kläranlagen durch Mikroalgenreaktoren ersetzen können. Das wäre immer als Ergänzung zu sehen, aber als eine meiner Meinung nach sehr sinnvolle Ergänzung.
Kann es sein, dass diese Algen dann auch die Reststoffe, die noch im Wasser drin sind, die klassischen Kläranlagen nicht rausbekommen, besser abfiltern können?
Da hast du absolut recht. Wenn wir mit solchen algenbasierten Reinigungssystemen arbeiten, dann müssen wir uns immer das Abwasser angucken, das gereinigt wird und ob es da kritische Produkte gibt. Zum Beispiel ist schon sehr lange bekannt, dass Mikroalgen sehr effizient Schwermetalle anlagern, sag ich mal. Das heißt, sie eliminieren die Schwermetalle aus dem sie umgebenden Wasser, weil sie an die Biomasse binden, aber Schwermetalle als Elemente können nicht abgebaut werden, das heißt, sie sind dann in der Biomasse. Und dementsprechend muss man gucken, wenn man einen mit Schwermetallen belasteten Wasserstrom reinigt, dann ist die Biomasse später nicht verwertbar. Dann ist es ein Klärschlamm, sage ich mal, wie auch an Kläranlagen entsteht, der in eine Verbrennung gehen müsste. Bei Arzneistoffen ist es tatsächlich etwas anderes. Hier sind wir noch relativ weit am Anfang der Forschung, weil sie sehr aufwendig ist. Aber du hast recht, Mikroalgenspezies generell haben ein anderes Genom, andere Proteine, andere Enzyme als die Bakterien, mit denen wir im Klärwerk arbeiten. Und dementsprechend können sie auch andere Stoffgruppen, sage ich mal, abbauen, salopp. Wir sind inzwischen so weit, dass wir es für einige Stoffe nachgewiesen haben, pharmazeutische Stoffe. Zum Beispiel konnten wir nachweisen, dass die Mikroalgen, mit denen wir arbeiten, Östrogen aus der Babypille und auch hier muss ich sagen, aus dem Wasser eliminieren können. Und da wird es nämlich in der Toxikologie, würde ich es mal bezeichnen, in dem Fall interessant und gleichzeitig schwierig. Wir können sehen, dass die Östrogenkonzentration in dem zu behandelnden Wasser abnimmt. Wir können aber auch kein Östrogen in der Algenbiomasse finden. Das heißt jetzt aber erstmal nur, dass kein Östrogen mehr da ist. Dann müsste man jetzt tiefer in die Chemie reingehen und sich angucken und überlegen, an welchen Stellen könnten die Mikroalgen Östrogen zersetzen, welche Produkte entstehen da. Und dann müsste man neu gucken, sind diese Produkte da und wie giftig sind sie denn? Weil nur, weil man einen Stoff hat, der ein Problem erzeugt und man spaltet diesen Stoff, dann müssen die zwei Stoffe, die danach entstehen, nicht unbedingt weniger problematisch sein. Das ist tatsächlich ein sehr weites Feld, aber wir haben erste Ergebnisse, die für pharmazeutische Produkte vielversprechend sind.
Das klingt unglaublich spannend. Wie weit sind wir davon entfernt, Algen als Standardtechnologie in der kommunalen Abwasserreinigung einzusetzen?
Die kommunale Abwasserreinigung ist immer noch mal ein bisschen speziell aufgrund der Art, wie sie in Deutschland gestaltet ist, da es eben Anstalten öffentlichen Rechts sind, die nicht so frei wirtschaften wie Unternehmen und darum auch nicht jede Investition einfach tätigen können. Ich sehe aber zum Beispiel im Bereich Aquakultur das als in der nahen Zukunft, würde ich sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre, sage ich mal, Aquakulturunternehmen gibt, die anstelle einer konventionellen Reinigung des Wassers mit Bakterien dafür Algen einsetzen werden.
Spannend. Darüber, über die Aquakultur habe ich ja mit Jan Klein, einem Kollegen, Bekannten von dir, auch schon gesprochen. Sehr, sehr spannendes Thema. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch runterskaliert werden könnte? Ich habe in einem meiner ersten Episoden über zum Beispiel Schwimmteiche gesprochen, dass man sagt, ja, also Janik, du hast baut jetzt eine Reinigungsanlage für kleine künstliche Gewässer.
Das ist durchaus denkbar. Ich denke da jetzt nicht als erstes an Schwimmteiche, sondern an meinen Kollegen Dr. Nils Holm, der aus dem Bereich der Abwasserbehandlung kommt. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel neben den großindustriellen Kläranlagen auch noch viele, gerade ländliche Regionen, Klärteiche. Und zu diesen Klärteichen können Algenbioreaktoren eine sehr gute Ergänzung sein. Und tatsächlich überlege ich sogar, das Ganze gerade noch weiter runter zu skalieren zum Beispiel in den Bereich Aquaristik zu gehen. Dass an sich im Aquaristikbereich einen kleinen Algenbioreaktor bauen kann, der zum einen das Wasser aus dem Aquarium reinigt und zum anderen Algen produziert, die zum Beispiel als Fisch oder als Zooplanktonfutter dann wieder verwendet werden können. Das ist noch so eine Idee, an der ich gerade arbeite. vom Prinzip her muss man schon sagen, solche Photobioreaktoren sind biotechnologische Anlagen und sie bedürfen einfach fachkundigen Personal in irgendeiner Art und Weise, um sie zu bedienen. Das heißt, ich und auch meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, sehen solche Photobioreaktoren nicht für Einfamilienhäuser. Das wird interessant, sobald man irgendwie ein Gebäude oder eine Gemeinschaft hat, in der eine Person für die Technik verantwortlich ist, die man entsprechend schulen kann. Aber für Privatpersonen ist das einfach ein sehr komplexes Thema.
Okay, sehr spannend. Nun stehst du ja mit deinem Konzept der biologischen Abwasserreinigung durch Mikroalgen so ein bisschen im Wettbewerb mit zum Beispiel anderen Wasseraufbereitungsanlagen, mit den Nanobubbles zum Beispiel oder Mikrobubbles, die es dort gibt. Wie siehst du dich da dieses Konzept der Mikroalgen da im Wettbewerb, als eher als Ergänzung oder tatsächlich als Wettbewerb?
Also zum einen muss ich noch einmal sagen, das klingt sonst immer sehr runtergebrochen, aber ich bin nicht die einzige Person, die sich mit dieser Wasserreinigung beschäftigt. Das sind wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz fähige und kluge Kollegen von mir. Ich fände das ein bisschen weit gegriffen zu sagen, dass es ein System der Wasserreinigung ist. Ich finde, dass Wasserreinigung generell ein wichtiges Thema ist und wir brauchen da neue Technologien, wir brauchen kosteneffiziente, wir brauchen energieeffiziente Innovationen, um da einfach besser zu werden. Und ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung. Und wo die eine Technik versagt, kann vielleicht die andere funktionieren. Und so glaube ich, wenn sich die Technologien ergänzen und man da gute Links findet, dann kann das nur von Vorteil sein.
Also vielleicht nochmal zur Klärung. Natürlich, wenn ich jetzt von sage, von deiner Thematik, weil wir über dich gerade sprechen in diesem Podcast, in dieser Episode. Und natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten. Gibt es denn Verlinkungen tatsächlich in dem Bereich? Also, dass du zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeitest oder dass es Menschen gibt, die sagen, oh, wir haben Mikrobubbles und du hast die Mikroalgen, mit denen du dich auskennst. Können wir uns irgendwo connecten, kommen wir vorbeiten oder ist das alles noch eher so ein bisschen nischig in jedem Bereich?
Nee, da sehe ich durchaus schon erste Verknüpfungen. Ich selbst bin in dem Projekt auf der Plöner Kläranlage nicht mehr so stark involviert, muss man sagen. Aber ich weiß, dass dort unter anderem gerade eine Nanofiltration eines Schweizer Unternehmens getestet wird, was auch eine Möglichkeit der Wasserreinigung ist. Und dort wird meines Wissens nach die Nanofiltration aber so genutzt, dass tatsächlich damit quasi das durch die Nanofiltration gereinigte Wasser, das wird in die Vorflut gegeben und das, was zurückgehalten wird, das geht in Plön in einen Algenreaktor und wird dort weiter aufgereinigt. Das ist zum Beispiel eine erste Verknüpfung, die ich auf jeden Fall direkt sehe.
Klasse, also diese ganze Wasserwelt, wenn man sie mal so ein bisschen weiter denkt und ich höre sie ja jetzt verstärkt über meinen Podcast dann auch. Es ist schon super interessant zu sehen, wo das alles zusammenhängt und wo es tatsächlich Anknüpfungspunkte gibt. Und offensichtlich ist eine Schnittstelle auch die CAU in Kiel mit Professor Dr. Schulz. Das ist schon faszinierend, wie oft sein Name immer wieder fällt.
Er ist da ganz aktiv und hat auch viele gute Ideen und ich finde es immer wichtig, wenn man Forschung eben offen betreibt und gerade im Bereich Bioökonomie und Wasserreinigung nicht mit Ellenbogen losläuft und sagt, die Technologie, die wir hier entwickelt haben, ist aber die allerbeste und einzig wahre und nur die wird funktionieren. Ich finde, da kommt man gemeinsam immer weiter und das ist eine Einstellung, die auch Professor Schulz mit mir teilt und darum macht es sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ja, das glaube ich. Das habe ich beim Algenstammtisch damals gemerkt. Ja, es ist schon sehr faszinierend. Wie siehst du unseren Umgang mit Wasser als Ressource im Moment?
Ich merke, und da kann ich mich aber auch irren, weil ich mich natürlich auch sehr in einer Blase bewege, die sich sehr intensiv mit dem Thema Wasser auseinandersetzt. Für mein Gefühl wird das Thema präsenter. Gerade politisch und gesellschaftlich, ist aber für mich noch nicht präsent genug. Und ich denke, dass es vor allem in Zukunft noch deutlich präsenter werden wird. So würde ich das bewerten.
Ja, wir sind sicherlich alle in unserer Blase so ein bisschen. Aber wenn wir ganz viele kleine Blasen nehmen, dann sind wir wie diese Millionen Nanobubbles und irgendwann bewirken wir dann auch ein bisschen was, hoffentlich. Wenn du in 10 Jahren auf deine Arbeit mit MyBC zurückguckst, was möchtest du da sehen?
Ich würde mich freuen, wenn ich dazu beigetragen habe, dass Technologien zur Wasser- oder Gewässerreinigung mit Algen kommerziell verfügbar sind. Ob ich ganz federführend dabei beteiligt war oder durch das Schreiben von Förderanträgen oder Beratungen in zweiter, dritter oder auch von mir aus vierter Reihe stand, das ist mir persönlich tatsächlich gar nicht so wichtig, aber ich denke, dass diese Technologien einen Mehrwert bieten und darum möchte ich diese gerne zu einer wirtschaftlichen Reife mit weiterentwickeln.
Dann drücke ich dafür auf jeden Fall die Daumen, dass das in deinem Rückblick nachher so sein wird. Ich stelle am Ende meinen Interviewgästen immer noch mal eine Frage. Hast du 3 Tipps für die Zuhörer, wenn sie sich näher mit dem Thema, in deinem Fall Mikroalgen und Gewässerreinigung, beschäftigen?
Was ich immer als ersten Tipp mitgeben würde, und ich finde, das ist ein toller Einstieg, um Wasser näher zu verstehen. Viele Menschen, die sich über Wasser nachdenken, denken an Fische, große Pflanzen, große Organismen. Und ich würde ihnen auf jeden Fall immer mitgeben, mal den Blick durchs Mikroskop zu wagen. Es gibt inzwischen wirklich für wenig Geld gute Schul-Hobby-Mikroskope, teilweise Mikroskope, die man sich auf seine Handykamera setzen kann. Und der Blick durch ein Mikroskop zeigt einem nochmal eine ganz andere Welt des Wassers. Und in dem Zuge sieht man dann auch die Mikroalgen ohne Mikroskop zugegebenermaßen einfach grünes Wasser sind. Aber dann sieht man auch, welche Form- und Farbenvielfalt in dieser Organismengruppe steckt. Das ist auf jeden Fall der erste Tipp, den ich mitgeben kann. Dann ist ein zweiter Tipp, sich vielleicht näher mit dem Verein BAMS, Bioökonomie auf marinen Standorten, hier aus überwiegend Schleswig-Holstein, sage ich mal, aber ich glaube, der Verein hat Mitglieder aus ganz Norddeutschland, auseinanderzusetzen. Das war ist ein noch laufender Innovationsraum durch das BMBF gefördert. Und innerhalb dieses Innovationsraums gibt es ganz viele einzelne Teilprojekte. Und da stecken eben auch die Projekte zur Wasserreinigung mit Mikroalgen drin. Da stecken aber auch andere spannende Mikroalgenprojekte drin. Das ist auf jeden Fall auch ein Innovationsraum, den man sich mal näher angucken. Ein Verein, den man sich mal näher angucken kann, den findet man unter blauebioökonomie.de.
Jannik, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch und die vielen Informationen, die du uns geliefert hast. Ich freue mich, dass du mein Gast warst in Wasserkünste.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, immer wieder. Und euch da draußen, die ihr uns jetzt zuhört, wann auch immer, bleibt mir nur eins zu sagen. Bleibt im Strom. Bis zum nächsten Mal bei Wasserkünste. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.